Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 39. Episode von Mama macht Business. Heute reden wir übers YouTube-Business. Ich erzähle dir im Gedankenkarussell, wie ungefähr meine Content-Produktion mit Kind abläuft. Denn in der Kaffeepause treffen wir Nastassja Mohren. Sie ist das Gesicht hinter der DIY-Eule auf YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest und so weiter, überall. Und wir sprechen über ihren Erfolg, wie sie dahin gekommen ist und wie sie das Ganze vor allem als Mutter hinbekommt. Und in Mamas Werkzeugkiste verrate ich dir, welches Tool ich nutze, um Reels, Shorts, Kurzvideos aller Art mit Hilfe von KI zu schneiden. Gedankenkarussell. Heute dreht sich alles ums Thema YouTube. Und wir sprechen mal darüber, wie ist es denn möglich, als Mama Videos zu produzieren für so eine Plattform und trotzdem den Alltag mit der Familie drumherum zu bauen. Denn sind wir mal ehrlich, als Mama in einem Home-Studio, ja, also Home-Office und Drehstudio zugleich, da zu arbeiten, während ein kleines Kind durch die Wohnung läuft, ist eine Herausforderung. Bei mir läuft die Content-Produktion oft nur dann, wenn unser Kind in der Kita ist oder mit Papa unterwegs. Das liegt einfach daran, dass das Home-Studio natürlich Ruhe braucht und wenn mein Sohn nebenan spielt, ist es meistens viel zu laut, um konzentriert zu arbeiten. Und da ist einfach eine verlässliche Routine das A und O. Was auch gut funktioniert in der Zeitplanung, ist die Veröffentlichung der Videos in die Schlafzeit der Kinder zu legen, meines Kindes zu legen. Also zum Beispiel während mein Mann unser Kind ins Bett bringt, bereite ich meine Videos vor oder nutze diese Zeit, um Premieren zu begleiten. Da kann man in dieser Zeit mit den Zuschauern chatten und dafür braucht man natürlich ein bisschen Zeit. Insofern gehen meine Videos immer um 20 Uhr abends online. Da kann ich sicher sein, dass mein Kind auf jeden Fall schon am Einschlafen so kurz davor ist und mein Mann quasi das alles im Griff hat. Und deshalb ist das für mich die beste Veröffentlichungszeit. Planung ist natürlich wie bei allem der Schlüssel. Inhalte produziere ich oft weit im Voraus, um einfach Puffer zu haben, denn wir alle wissen ja, Kinder werden krank, spontane Familienverpflichtungen tauchen auf. Deshalb drehe ich an manchen Tagen einfach gleich mehrere Videos hintereinander und das nimmt dann natürlich so ein bisschen den Druck raus, dass ich eben immer direkt produzieren und veröffentlichen muss. Das ist einfach flexibler. Ich kann also auch mal aussetzen, ohne dass sofort der Contentplan durcheinander gerät. Aber es sind auch die kleinen Zeitfenster, die ich gern nutze. Selbst wenn ich an der Kasse bei Lidl stehe, beantworte ich nebenbei Kommentare oder schaue mir eben das Feedback zu meinen Videos an. Ich nutze also jede freie Minute, naja, jeden geeigneten Moment dafür, um einfach an den Videos dran zu bleiben. Diese Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten, also wie der Austausch mit der Community, der ist super wichtig bei YouTube. Und das ist eben auch eine Währung, um den Kanal lebendig zu halten. Und ich finde aber, dass wesentlich hilfreicher, das einfach zwischendurch ad hoc zu machen und dann auch schnell zu beantworten, als wenn ich mich dafür noch mit einem Arbeitsblock direkt hinsetze und dann alle auf einmal bearbeiten muss. Ganz ehrlich, manchmal habe ich da auch einfach keine Lust dazu. Deshalb nutze ich lieber den Moment, wo ich wirklich Lust habe, darauf zu antworten. Und das ist bei mir meistens direkt am Handy, wenn der Kommentar reinkommt. Heute spreche ich mit einer Frau, die ebenfalls zeigt, wie man als Mama ein erfolgreiches YouTube-Business führt. Nastja von DIY-Eule ist nicht nur auf YouTube aktiv, sondern auch auf Instagram, TikTok und vielen anderen Plattformen und das alles als kreative Unternehmerin und Mutter. Wie sie den Spagat zwischen Content Creation und Familie schafft, erzählt sie uns im Interview. Kaffeepause. Nastassja Mohren ist bekannt als das Gesicht hinter DIY-Eule und betreibt den zweitgrößten Näh-YouTube-Kanal in Deutschland. Seit über 10 Jahren begeistert sie ihre Community mit kreativen Näh- und DIY-Projekten. Neben ihrer erfolgreichen Social-Media-Präsenz auf YouTube, Instagram, TikTok und Pinterest hat Nastassja 2 Bücher geschrieben und eigene Stoffdesigns entworfen. Bevor sie sich vollständig der Kreativität verschrieb, arbeitete sie im Musikmarketing bei Universal Music und baute zuletzt bei Davanda das Content Creation Team auf. Heute führt sie ihr eigenes erfolgreiches Business und ist gleichzeitig stolze Mama eines 5-jährigen Sohnes. Herzlich willkommen, liebe Nastja. Ich freue mich total, dass du es heute hier in den Podcast geschafft hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe in der Vorstellung von dir natürlich schon erzählt, was du alles so getrieben hast die letzten Jahre. Wir wollen das natürlich jetzt mal ein bisschen genauer beleuchten, denn meine Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so dich beobachte, dein Tun und deinen YouTube-Kanal und alles, was du drumherum noch machst, denke ich immer so, okay, wie viele Leute hat sie eigentlich? Man hat das Gefühl, du hast ein Mehrmann-Unternehmen, Mehrfrau-Unternehmen und wir wollen mal genau wissen, wie du das alles wuppst, ja auch mit Kind und Mann, die ja auch noch irgendwie ihre Zeit brauchen. Und insofern bin ich total gespannt, was du da für Geheimnisse zu verraten hast.
Ja, ich freue mich auch sehr auf den Podcast heute.
Du hast wirklich eine krasse Multiplattform-Strategie. Ja. Also du bist ja wirklich auf allen Plattformen vertreten. Also YouTube natürlich ganz besonders bekannt mit deinem DIY-Eule-Kanal, aber auch auf Instagram. Du machst wirklich immer Content. Also man findet immer eine Story, man findet immer neue Reels und TikTok machst du auch. Wie schaffst du denn das alles?
Eigentlich mache ich fast alles alleine, um das mal vorwegzunehmen. Mhm. Ich habe einen Cutter, jetzt seit einigen Jahren, der macht so, naja, ich würde mal sagen, mittlerweile 2/3 meiner Videos, also meiner YouTube-Videos. Die Shorts mache ich alle selber. Ich habe jemanden, die mir manchmal bei den Grafiken hilft, das ist aber auch gerade ein bisschen weniger geworden. Und ich habe einen Steuerberater. Den Rest mache ich eigentlich alleine. So. Und ja, Herz und Nieren meiner Planung. Also ich war schon immer durchorganisiert. Ich habe schon immer alles geplant. Das war auch, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Ich habe immer notiert, wann wer was gegessen hat und so eine Sache. Ich habe schon immer so Planungssachen geliebt. Heißt aber nicht, dass ich besonders ordentlich bin. Also der Ausschnitt ist okay, aber der Rest ist gerade wirklich schlimm. Also das, genau, ich liebe das Chaos. Und ja, Herz und Nieren meiner Organisation hier auf dem Kanal oder auf meinen Kanälen ist auf jeden Fall meine Content-Produktionsplanung. Ich habe so eine große Tabelle. Das ist tatsächlich eine, naja, Excel-Tabelle, also es ist eine Google-Sheets-Tabelle, aber ne, same story. Wo ich wirklich drinne habe, also ich habe damit vor 5-6 Jahren angefangen und ich habe am Anfang halt wirklich die Monate, dann kommen die Wochen, die Tage, also es ist wie ein Kalender quasi und dann hat aber jeder Tag verschiedene Spalten, wo halt drinne steht, welche Abgaben gibt es, welche privaten Events gibt es, wo bin ich vielleicht, also wenn ich unterwegs bin und so weiter, was muss ich intern abgeben an meinen Cutter bzw. meine Grafikerin, wann wird was veröffentlicht natürlich und die wichtigste Spalte ist die Produktion. Wann produziere ich was? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Kundenanfrage kriege für eine Kooperation, für ein YouTube-Video, sage ich, alles klar, schreibe das rein, wann es veröffentlicht werden soll und trage direkt ein, block mir die Tage, wann es produziert werden soll. Das machen ja auch viele im Kalender, das funktioniert bei mir nicht, weil das zu feingliedrig ist und weil ich halt auch diese Mehrdimensionalität brauche, zu sehen, wann was veröffentlicht wird und so weiter. Und das ist bei mir wirklich Herz und Nieren. Also die Tabelle hat sich über Jahre entwickelt und die nutze ich und das da gucke ich so oft am Tag rein. Also das ist für die grobe Planung das A und O. Also wirklich zu sehen, okay, ich mache ein YouTube-Video und blocke ich mir dafür die 4 Tage. Das klappt auch. Also es ist immer noch zu wenig Puffer drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt mir auf jeden Fall eine gute Übersicht zu sehen, okay, jetzt muss ich aber noch das Reel produzieren und dann muss ich das, kommt auch noch die Woche und so weiter. Also um da einfach den Überblick zu haben. Das sind Herz und Nieren.
Okay, du hast hoffentlich ein ordentliches Backup davon natürlich auch.
Es ist ja in der Cloud. Es ist ja bei Google in der Cloud so. Also
du vertraust dem sozusagen.
Ich vertraue dem, ja.
Ja, aber super spannend. Also ich habe auch so eine Tabelle, die habe ich bei Notion. Und da, gut, meine Multiplattform-Strategie ist noch die funktioniert nicht so wirklich. Insofern, bei mir gibt es eine Tabelle für diesen ganzen YouTube-Content, wann, was und wie was. Und manchmal wünschte ich mir, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit investieren könnte, das noch ein bisschen mehr alles ineinander zu fügen. Ich habe immer so Ideen und Eingebungen, aber es kostet ja auch super viel Zeit, sowas zu organisieren. Bist du da einfach jemand, der sehr geduldig mit sich selbst ist und nach sich sozusagen optimiert? Oder bist du jemand, der sich wirklich dann einmal hinsetzt, das ordentlich macht und dann damit weiterarbeitet?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin so ein bisschen beides, ne? Also ich bin nicht so streng zu mir und sehe mich halt auch als Mensch und zeige ja auch meine Fehler und überhaupt, wenn was schief geht, gerade das läuft ja besonders gut oder beziehungsweise kommt besonders gut an bei der Community. Ich versuche aber auch immer wieder rauszuzoomen und die Painpoints zu sehen, okay, was nervt gerade, warum nervt es, wie kann ich es verbessern? Das mache ich zum Ende des Jahres immer nochmal sehr, sehr bewusst, aber ich versuche es auch im Prozess immer mal, man ist ja in seinem Hamsterrad und gerade wenn man viel zu tun hat, dann und wenn es so Prozesse gibt, die nerven, versuche ich mir wirklich bewusst zu machen, was nervt hier gerade, warum nervt es? Also ich habe zum Beispiel hier meinen Arbeitsplatz, ist so perfekt. Ich muss halt, wenn ich hier nähe, ich muss niemals aufstehen. Also ich habe dann die Nähmaschine, die stelle ich da hin, die muss ich immer hin und her stellen, weil verschiedene Kamerasettings. Hinter mir ist der Bügeltisch, da steht der Plotter. Hier unten sind die ganzen Scheren und Kram. Also das ist alles so mit nach und nach halt wirklich so entstanden, dass ich hier wirklich gut arbeiten kann. Hier oben hängen zwei Lichter, eine Kamera, da ist ein Field-Monitor. Hier läuft mein Bildmonitor, also mein Bildschnitt-Dingens, wie heißt das? Bildcutter. Und es ist halt alles nach und nach entstanden, dass es hier, also für mich, für die Produktion zum einen halt wirklich effektiv gestaltet ist. Und das versuche ich aber auch auf Prozesse zu übertragen. Also zum Beispiel Rechnungen stellen. Ne? Also das habe ich früher halt immer händisch in Word gemacht. Und das ist, ich weiß, dass LexOffice das auch kann. Und ich habe aber ewig gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, mit meine Rechnung mit LexOffice zu machen. Aber das war so ein Painpoint, das macht keinen Spaß. Ich mache Fehler, ich muss die Mehrwertsteuer selbst ausrechnen, so ein Blödsinn, weißt du? Und dann halt irgendwann zu sagen, okay, was sind denn die Schritte jetzt? Jetzt ändere ich das dann mal, mich dann wirklich hinzusetzen und Dinge, auch Prozesse zu ändern und wirklich anzugehen. Oder halt auf, womit ich immer noch struggle, sind so Grafikprogramme. Ich bin bei Grafikprogrammen, die nicht Mainstream sind, mit denen ich sehr gut klarkomme, wo ich so im Flow bin, wo ich wirklich schnell drin bin. Aber eigentlich wäre es gut, mal auf Adobe Illustrator und Co. rumzuswitchen. Aber ich bin da nicht so schnell wie in den anderen. Und das klappt bei mir noch nicht so gut, da den Übergang. Aber das nehme ich mir immer wieder vor, aber dann ist es auch so, brauche ich es wirklich? Weiß ich nicht.
Ja, aber das kostet ja super viel Zeit, ne?
Also meistens ist es ja dann wirklich, du musst dich halt einmal hinsetzen und dich quälen, so. Also meistens suche ich mir dann ein Projekt raus, wie zum Beispiel, ich habe ja jetzt zwei neue Nähmaschinen, die wirklich sehr komplex sind, ne? Und dann suche ich mir zum Beispiel ein Nähprojekt raus, wo ich sage, okay, dieses Nähprojekt mache ich jetzt nicht unbedingt, damit es schnell fertig wird und ich diese Produktion habe, sondern ich nehme mir jetzt 3 Tage Zeit, um mir eine Sporthose zu nähen und lerne dabei, wie diese Maschine funktioniert. Und ich nehme mir alle Zeit der Welt, diese Nähte einzustellen und zu verstehen, wie die Maschine funktioniert und das aber dann mitzubegleiten als Video. Also jetzt nicht ein Tutorial zu machen, wie nicht eine Sporthose, sondern Nastja versteht, wie diese Maschine funktioniert. Also das auch mal so rumzudenken. Also diese Prozesse dann, also everything is content sowieso.
Ja.
Und das dann halt mitzunehmen. Also halt auch mal im Vlog-Format und so. Das Vlog-Formate sind sowieso großartig, finde ich, zwischendurch immer, weil sie mir halt die Luft rausnehmen, beziehungsweise die Luft rausnehmen, sondern Luft geben, den Stress rausnehmen, den Druck rausnehmen. Weil ich halt auch im unaufgeräumten Zustand hier mich mal zeigen kann und halt einfach mal tüfteln kann und nachdenken kann und meine Gedanken zu Projekten teilen kann und daraus aber relativ einfach einen Content produzieren kann. Also immer zu denken, wie kann ich mir die Sachen vereinfachen, weißt du? Und trotzdem Content und trotzdem planen daraus.
Ja, und ich glaube, das ist etwas, wenn ich das zumindest von außen auch betrachte, was du wirklich perfektioniert hast, dass du halt wirklich in Content denkst. Du lebst quasi in Content, aber ohne dass man das Gefühl hat, dass man alles von dir sehen würde. Nicht? Ja. Du hast ja wirklich auch, also wenn ich das jetzt von außen beurteilen würde, du hast klare Grenzen, was du zeigst. Du nimmst die Leute aber ja manchmal auch mit an deine Urlaubsorte, zeigst da, wie es da so ist. Und ihr habt ja jetzt auch einen Hausbaukanal.
Genau.
Das ist gleich die nächste Frage, weil neben diesem ganzen Content und diesen verschiedenen Plattformen und viele von uns wissen wahrscheinlich, was für eine Arbeit das halt einfach ist, diese ganzen Plattformen zu bespielen, weil es gehen ja Sachen auch einfach mal schief oder manche müssen nochmal gemacht werden oder kommen einfach auch mal Sachen dazwischen und daneben kommt aber ja auch noch das Leben, dass du ja gerade ein Haus baust und dass du ja auch noch ein Kind hast. Wie managst du denn diese ganzen Projekte dann neben diesem krassen Deadline-Geschäft, was du hast?
Also man muss sagen, bei dem Hausbau ist es so, wir bauen ja ein Fertighaus und wir lassen alles machen. Also wir haben ja trotzdem viel zu tun so und mussten viele Entscheidungen treffen und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da stehen werden und irgendwelche Malerfliese an die Wand bringen werden oder sowas. Mhm. Da sind wir raus. Ist einfach so. Klar, ich werde die Wände bunt anmalen, da sehe ich mich, aber so Boden verlegen, den ganzen, vielleicht im Keller irgendwann mal so, aber so was das ganze Haus angeht, da sind wir einfach raus. Das lassen wir machen so. Jetzt genau mit Business und mit Kind und so weiter und dann ist ja Beziehung halt oft. Also Kind kriege ich hin, weil ist einfach ein Prio-Thema, aber Beziehung ist was natürlich gerne werden viele kennen, ne? Gerade, also das ist, da reicht ja ein Kind, dass die Beziehung halt hinten runterfällt. So.
Ja.
Und da muss ich sagen, da tut uns dieses Haus wahnsinnig gut, weil das einfach ein unser Projekt ist. So. Und wir damit, also es klingt jetzt so, als hätten wir wirklich Beziehungen, wir haben keine Beziehungsprobleme, es ist alles super.
Nee, ich weiß schon,
aber das ist halt, du musst halt miteinander kommunizieren und du musst zusammen entscheiden und du hast dieses Projekt zusammen. Und das ist halt was, was uns als Paar wahnsinnig gut tut, weil wir halt wirklich einfach auch viel miteinander kommunizieren, was jetzt nicht, also was über den Haushalt und den Alltag hinausgeht. So. Und weil es wahnsinnig Spaß macht, weil wir halt wirklich die gleiche Designsprache leben, weil wir die Entscheidung zusammentreffen und zusammen zu einem Ergebnis kommen, was uns, also es ist selten, dass wir einen Kompromiss haben, sondern es ist meistens, dass wir zusammen Gedanken entwickeln, also auch, dass mein Mann sagt, pass auf, ich muss jetzt mal hier überlegen mit den Kabelführungen, ich habe mir das und das gedacht, ich will mal deine Meinung dazu hören. Mir ist auch wirklich wichtig, was ich dazu zu sagen habe. Und ich habe auch manchmal schlaue Ideen dazu und dann kommen wir zusammen zu einer finalen Lösung und das macht halt total Spaß. Also das, weiß ich nicht, fühlt sich für mich immer wahnsinnig gut an, so. Und wir freuen uns halt auch auf die Sachen und sind ja auch ein bisschen bunter unterwegs und so. Und das macht einfach wirklich Spaß, dass wir da zusammen den gleichen Stil leben. Und wie gesagt, das tut der Beziehung halt wahnsinnig gut.
Ja, so ein positiv besetztes Projekt quasi so zu entwickeln, das ist ja auch was viel Schöneres, als wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas hat, wo man sich irgendwie zusammen durchqueren muss. Klar, wo man irgendwie zusammen durchhält und auch redet, aber natürlich so ein Hausbau und so einen Lebenstraum zusammen zu verwirklichen, ist natürlich ein schöner Punkt, um einfach wieder auch viel ins Gespräch zu kommen. Man lernt ja auch wieder viel über den anderen. Dann könnte ich mir gut vorstellen, was findet der halt gut, was ist ihm wichtig und hat dadurch natürlich wieder spannende Austauschmöglichkeiten, die man halt immer wieder braucht und man muss sich ja nichts vormachen. Man hat halt auch einfach nur begrenzt Ressourcen. Und wenn man natürlich dann von außen quasi Möglichkeiten kriegt, eben auch über Dinge zu sprechen, ist das manchmal ganz willkommen. Also ich kann das total nachvollziehen.
Ja. Und man muss sagen, ich bin halt auch in der Produktion, ich bin halt wahnsinnig schnell. Ne? Also was ich halt so richtig gut kann, ist so von wegen, der hat angerufen, wir treffen uns eine halbe Stunde später und es öffnet sich so ein 5-Minuten-Fenster. Und ich schaffe es, von diesen 5 Minuten 3 Minuten effektiv zu nutzen. Wo andere halt, wenn sie 25 Minuten oder wenn sie 30 Minuten haben, erstmal 25 Minuten brauchen, sich zu entscheiden, was sie jetzt machen. Also darin bin ich sehr, sehr gut, auch so kleine Zeitfenster zu nutzen. Also wenn man jetzt irgendwie auch beim Arzt sitzt, ich habe immer einen Rechner frei und mache dann halt irgendwie Grafiken oder so ein Kram. Das ist immer schon ein Running Gag bei meiner Günse, auch schon wieder am Arbeiten und so.
Ja.
Und genau, das ist halt das, was ich sehr, sehr gut kann. Und natürlich gibt es natürlich auch privat immer Sachen, die jetzt nicht wie das Haus einen jetzt auch noch befeuern. Also klar, das nimmt ja auch viel Zeit weg und so. Aber es gibt natürlich auch private Ereignisse, die einen jetzt nicht so befeuern. Ich hatte meine Community auch mitgenommen. Vor 2 Jahren, anderthalb Jahren ist meine Oma gestorben und das war auch sehr intensiv, die letzte Zeit, dann habe ich mich viel gekümmert, viel gemacht und getan. Aber da wiederum ist dann mein Job halt auch ein guter Ausgleich für mich. Also dass auch mein Vater ist gestorben 2017, wo ich viel mit dabei war, also das war beides absehbar. Und da habe ich, also damals habe ich das nicht nach außen kommuniziert, weil es auch meine erste Erfahrung so mit dem Tod war und ich selber erstmal gucken musste, wie ich damit umgehe und es auch sehr, sehr viel mit mir gemacht hat, auch wie ich aufs Leben gucke. Ich bin viel entspannter seitdem, weil ich denke, ey, ist alles nicht schlimm. So, also dann verzögert sich das Haushalt ein halbes Jahr, dann hat das Projekt halt nicht geklappt, dann habe ich halt eine Absage bekommen. Also es ist alles ja nicht lebensbedrohlich so und deswegen bin ich auch seitdem wirklich viel entspannter. Und ich liebe ja auch die Projekte, ich liebe ja die Kreativität und mache ja auch die Sachen alle aus Leidenschaft. Das ist ja nicht so, das sind ja keine Auftragsproduktionen, so, ja, nächste Woche nähst du jetzt bitte den Mantel, sondern das sind ja alles Sachen, die ich mir aussuche. So, das ist halt, das macht halt schon Spaß, weil ich mich darin selbst verwirklichen kann und da halt auch einen Ausgleich drin finde in eben Sachen, die vielleicht im Leben nicht so gut laufen. Und jetzt von meiner Oma, das halt auch dann mitgenommen habe, also auch für die Community, kreative Trauerbewältigung. Wie kann ich mit Kreativität umgehen so und das konnte das natürlich auch gut mitbegleiten. Ich habe eine Urne für sie genäht zum Beispiel und versuche das halt auch immer alles irgendwie gleichzeitig zu sehen. Also ich habe viele haben ja diese Trennung von wegen, ja, ich arbeite in einem Büro, ich habe mir ein Büro angemietet, ich muss das alles trennen und ich sehe bei mir gerade die Stärke da drin, das zu verschmelzen. Also es hat natürlich auch Nachteile und ich sitze hier auch oft nachts und arbeite, das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe keine gute Work-Life-Balance, ist einfach so. Aber sie ist auch nicht super schlecht. So, und ich bin mega happy. Ich bin selten gestresst. Ich bin manchmal gestresst, aber eigentlich nicht so oft. Und finde es halt schon cool, dass ich mir halt auch, also ich hole den Kleinen nachmittags ab und dann gehen wir halt noch auf den Spielplatz. im Winter bei Tageslicht. So. Und dann arbeite ich halt eher abends, wenn es dunkel ist. So. Und das ist halt schon, also ich versuche auch diese Vorteile dieser Selbstständigkeit halt ganz stark zu genießen und die Flexibilität, die man eben hat. Und wie gesagt, ne, also das, ich sage halt immer, ja, ich bin halt kein Herzchirurg. Wenn halt mal kein Video von mir rauskommt, ist das Schlimmste, was passiert, dass ich vielleicht kein Geld kriege. Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe ein gutes Polster, also ich bin sehr, sehr dankbar. Ich kann sehr, sehr gut leben von dem Job und deswegen bin ich halt extrem tiefenentspannt, was meinen Job angeht. So. Und ich, was auch ganz, ganz wichtig ist, jetzt laber ich gerade zu viel, sorry.
Nee, alles gut.
Was ich halt ganz doll mache, ist, ich vertraue mir. Ich weiß, ich werde das irgendwie schaffen. So. Ich weiß, dass ich ganz oft überambitioniert bin und die Projekte zu groß denke, zu groß plane und dann hintenrum doch nochmal ein bisschen kleiner machen muss und so weiter, weil ich es nicht schaffe, weil es zu viel ist insgesamt. Aber zum Beispiel so ein Klassiker, Geburtstagsgeschenk. Du bist jetzt noch irgendwo, ach ja, der hat ja Geburtstag, da musst du jetzt noch schnell was zusammenbasteln. So. Und ich weiß, ich habe ein Zeitfenster von 2 Stunden, dann müssen wir los. Und ich weiß, ich werde irgendwas finden und freue mich dann auf den Prozess und bin gespannt, was mir einfällt. Anstatt in Panik zu verfallen, denke ich so, so Nasser, jetzt setz dich hin, ich bin mega gespannt, was dir gleich einfällt und was du zaubern wirst. Und mit so einer Grundpositivität macht das also diesen Prozess, um sich darauf zu freuen und auch zu wissen, die ersten 1,5 Stunden habe ich immer noch nichts gefunden, aber es wird dir noch irgendwas einfallen. Also dieses Grundvertrauen in meine Kreativität quasi ist da. Und das macht mich wahnsinnig stark und macht mir wahnsinnig Spaß halt auch.
Und es ist auch so schön zu sehen irgendwie, dass du trotzdem auch deine, wie soll ich das sagen, ich habe mal gesehen irgendwann bei dir eine Story, da hast du für eine Freundin, glaube ich, so Buddy-Verlängerungen genäht, weil sie lauter kleine Buddies hatte und die alle nicht mehr gepasst hat. Und dann dachte ich mir so, dann setzt sie sich jetzt hin und näht jetzt Buddy-Verlängerung. Aber es ist ja so, ja, es ist so cool, dass du dann dir trotzdem diese Zeit nimmst, diese kleinen privaten Probleme zu lösen. Man könnte ja auch sagen, ja gut, ich schaffe das jetzt gerade nicht noch. Aber nein, du setzt dich dann hin und nähst diese Buddy-Verlängerung und hast ja daraus auch wieder Content für deinen Kanal natürlich gemacht, was ja genial ist so. Genauso hast du ja damals in der Schwangerschaft ja, glaube ich, auch gleichzeitig dein Buch, dein erstes oder zweites veröffentlicht, nicht?
Wo das du, zweite war dann genau. Das erste kam genau an dem Tag raus, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und das zweite Buch habe ich dann in der Schwangerschaft geschrieben.
Genau, und da hast du ja auch super viele Babyprojekte umgesetzt.
Genau,
ne? Und dann, das war super nah an dir dran. Also auch wie du das erzählt hast mit deiner Oma und so, dass man halt einfach, man kommt bei dir mit, man weiß, was bei dir so grundsätzlich los ist, aber man hat eben nicht das Gefühl, dass es so eine Sensations-Influencer-Sache ist.
Ich finde halt Storytelling wahnsinnig wichtig und ich finde, Storytelling hat immer schnell so einen Beigeschmack von, das ist ausgedacht und künstlich, aber ich gucke halt, dass die Geschichte, die ich erzähle über mich, ne, also was du vorhin auch meintest, ich zeige ja nicht alles aus meinem Leben, ich zeige mein Kind nicht von vorne, ich zeige sag seinen Namen nicht und so weiter oder halt auch, gut, mein Mann kommt immer mal wieder vor meinem Content,
ja,
aber
den
selten.
Kennt man so ein bisschen.
Genau, und der kommt aber zum Beispiel auf dem Bauherrlich-Kanal, also auf dem Hausbaukanal, kommt er halt locker vor und dann spricht er auch in die Kamera und so weiter. Und dass ich da halt gucke, dass aber von den Sachen, die ich erzähle, dass halt ein Storytelling drin ist. Also dass ich jetzt auch nicht Sachen nicht weiter erzähle. Zum Beispiel ist ja jetzt bei mir das Thema Sport groß. Ich will jetzt, vielleicht heute schaffe ich es noch, mal eine ausführlichere Story dazu machen, warum ich eigentlich gerade wieder angefangen habe mit Sport, was die Motivation ist dahinter. Weil das ist auch was, das ist ja eigentlich gar nicht mein Hauptthema auf meinem Kanal. In den Stories erzähle ich ja schon auch viel eben aus meinem Leben, was so nebenbei läuft und da merke ich natürlich auch, was davon die Leute interessiert und was nicht. Und das Sport, Abnehmen, gesunde Ernährung Thema ist de facto ja einfach riesig so. Und ich glaube, ich gehe da halt auch so ran wie an alle anderen Themen. Also ich zeige dann halt auch so, ja, hat gut geklappt bis vor 2 Wochen, dann war ich im Urlaub und jetzt habe ich wieder das Startgewicht so. Und zeige das aber halt auch und sage auch, was ich wiege und versuche halt da auch wirklich nahbar zu sein, weil wir sind alle nur Menschen. Und ich bin nur, weil ich halt einen großen Kanal habe, ja nicht anders oder nicht besser oder irgendwas so. Und versuche eben auch meine Alltagsprobleme mitzuzeigen. Oder halt auch so eine Sachen wie, also das große Storytelling von meinem Kanal ist ja auch, ich habe angefangen mit Taschen, dann kam der Kleine, dann habe ich halt angefangen, Babysachen zu nähen, mehr Richtung Jersey zu gehen, habe halt angefangen, mit einer Overlock-Maschine zu nähen. Dann kam irgendwann, ist der Cricket eingezogen, dann habe ich halt damit ganz viel angefangen zu machen. Dann kam zwischendurch eine Stickmaschine. Jetzt arbeite ich halt weiter Richtung Covermaschine. Also da auch zu gucken, dass das mache ich zum Beispiel auch in dieser Jahresplanung, was könnten denn die großen Meilensteine, das große Storytelling dieses Jahr werden? Zum Beispiel eine neue Covermaschine, dass ich jetzt das war dieses Jahr, ne, dass ich anfangen möchte mit Covern. Letztes Jahr war ich brauche eine neue Nähmaschine. Ich will so ein Traumschiff haben, so eine große, die alles kann. Und das lernen, mit so einer großen Maschine umzugehen. Und das setze ich mir halt schon so als grobe Punkte, damit ich halt nicht entweder alles auf einmal habe oder lange Durststrecken und mich eben auch weiterentwickeln kann. Also das versuche ich immer im Blick zu haben, ohne dass das künstlich aufgesetzt ist, aber trotzdem ein gutes Storytelling wird halt insgesamt, also dass es einfach eine gute Geschichte ist. So.
Jetzt hast du das schon angesprochen, Jahresplanung ist ja das eine und das braucht sicherlich bei dir, weil du musst ja auch alle irgendwie, du hast ja deine Jahresplanung, auch für die ganzen Kooperationen muss ja klar sein, wann was kommt. Und du als kreativer Geist, der ja ständig neue Ideen hat, wie lässt sich denn das vereinbaren, dass man quasi so einen Jahresplan am Ende auch durchzieht, obwohl man dann im April denkt, nee, also ich würde jetzt eigentlich auch gerne nochmal. Wie gehst du da flexibel mit um, dass deine Kreativität auch immer da noch Platz hat? Wie planst du so Kreativitätsergüsse ein?
Also das ist halt dieses Makroplanung und Mikroplanung, ne, so ein bisschen. Also ich versuche, die großen Themen zu planen und den großen Weg, wo geht's hin. Aber diese Mikroplanung, welche Projekte sind es genau und so weiter, das überlasse ich mir dann halt für den Moment halt später. Das mache ich, das ist genauso wie die allgemeine Planung, ne, Bullet Journal zum Beispiel. Ich mache im Bullet Journal ausschließlich die Wochenübersicht. Ich habe früher alles gemacht und die Wochenübersicht gibt es ja offiziell gar nicht. Also vom Ursprungsgedanken, aber ich mache nur die Wochenübersicht und das ist meine Mikroplanung, wo ich mich am Montag hinsetze und weiß, was die Woche ansteht und dann ist das für mich, dann weiß ich, kann mich daran langhangeln, ne? Also diese Content-Produktionsplanung, Google-Kalender und so, das ist alles so die Makroplanung, die Mikroplanung mache ich im Bullet Journal und genauso sieht es halt mit den Themen aus, also ich lege grob fest, okay, dieses Jahr wird es dann halt, nehmen wir nächstes Jahr, es ist ja schon klar, nächstes Jahr, ich werde umziehen, das heißt, das Makrothema ist ganz klar Umzug, neues Haus, umgestalten. Und welche Mikrothemen da eigentlich reinkommen, das wird dann peu à peu entschieden. Also zum Beispiel, wir malen das Nebenzimmer an, wir nähen Vorhänge, was weiß ich, wir gestalten das Kinderzimmer. Wie geht eigentlich Garten? Ich habe doch gar keine Ahnung. So eine Sache. das wird dann halt alles peu à peu entstehen. Aber dieses Makrothema steht schon mal. Und so kann ich natürlich auch Kooperationen planen und wissen, gerade wenn die Jahresplanung ist, was ich da schon mal reinteilen kann, was vielleicht zu den Themen passt, was ich dann eh machen muss, wenn ich im Frühjahr eh irgendwie draußen am Haus was machen muss, na, vielleicht nähe ich dann neue Outdoor-Kissen oder sowas. Also dass man sowas halt schon mit reinplant. Aber es ist auch selten so bei den Jahreskooperationen, dass ich wirklich schon die genauen Themen abliefern muss, sondern dass man eher sagt, die Zeiträume und die groben Themen und dann man sich kurz vorher nochmal zusammensetzt und die Feinplanung macht.
Aber wie siehst du das genau? Also ist das auch etwas, was du dir erarbeitet hast, dadurch, dass du einfach viele Jahre jetzt schon im Geschäft bist, die Kooperationspartner dich ja auch kennen? Ich muss auch sagen, ich habe über andere Wege mal irgendwann von jemandem gehört, dass sie auch gesagt haben, also ja, die Nastja von DIY-Eule, die liefert immer pünktlich, die ist immer on point und so. Also das ist auch bekannt, dass du deine Qualität ablieferst. Die Leute können ja auch in gewissem Maß auch auf die Reichweite vertrauen, weil du einfach super viel Erfahrung hast. Wenn du jetzt zum Beispiel anderen Leuten, die jetzt auf YouTube oder anderen Plattformen unterwegs sind und vielleicht noch eher am Anfang stehen, würdest du sagen, da kann man irgendwie am Anfang trotzdem schon so flexibel auch sein oder muss man diese Sicherheit erstmal erarbeiten und kann dann nach und nach quasi genau diese Flexibilität erreichen, wie du es jetzt hast?
Also was ich halt wichtig finde, ist, für viele von uns, gerade im Kreativbereich, kommt das ja aus dem Hobby raus. Und wenn du deine ersten Kooperationen hast, darfst du halt nicht vergessen, dass für den Kooperationspartner ist das halt immer Business. Und da treffen halt zwei Welten so ein bisschen aufeinander. Wenn du halt aus dem Hobby kommst und denkst, ja, ich weiß noch gar nicht, was ich mache, ich habe ja noch nicht angefangen, so, woher soll ich vorher wissen, was es wird, wenn ich noch nicht angefangen habe? So startet ja ein Hobby. Man fängt einfach an und macht so. Das funktioniert aber in Kooperationen nicht. Und du musst Kooperation von Anfang an ernst nehmen. Das habe ich halt auch gemacht. Ich habe mich schon immer an Deadlines gehalten und die Sachen wirklich ernst genommen und geguckt, auch wie ich einem Kooperationspartner, einer Brand auf Augenhöhe begegnen kann und da halt auch Qualität abliefern kann. Weil das war immer meine Angst. Ja, komm, ich bin jetzt hier die so ein bisschen zusammen was näht und die haben ja ganz andere Standards. Also damals, als ich angefangen habe, habe ich natürlich auch noch ganz andere Fotos gemacht und so weiter und wusste, dass ich nicht diesem Standard von den Brands, von der Werbung, also von der hochpolierten Werbung entspreche. habe aber versucht, trotzdem halt im Umgang und mit der Art und Weise, mit der Kommunikation und so weiter, da halt professionell zu sein. Aber das ist, wie gesagt, auch was in mir drinne, dieses mit den Deadlines und so. Also ich bin jetzt nicht so, also das hier, ne, ich bin jetzt vorbereitet, ich habe mir Notizen gemacht. Wann habe ich die gemacht? Heute um 10.10 Uhr habe ich angefangen.
Und es ist 11.20 Uhr.
Genau, genau. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das eine Woche vorher alles schon fertig habe. So. Und auch im Produktionsplan ist es so, also die, ja, der, bei den meisten Kunden ist es so, dass sie halt immer sich freuen, dass ich halt sehr pünktlich abliefere. Aber mein Anspruch ist es eigentlich, den Content eine Woche vorher fertig zu haben und dem Kunden liefern zu können. Das weiß der Kunde nur nicht. Und es wird nie der, also ich veröffentliche dienstags und deswegen ist dienstags immer Abgabe. Es ist nie der Dienstag. Es ist immer der Mittwoch oder der Donnerstag. So, also für meine Planung bin ich immer zu spät, aber der Kunde weiß dieses interne Datum für mich nicht. Das heißt, meine interne Deadline liegt immer vor der offiziellen Deadline. Und genau, und die Art und Weise, wie ich den Content übergebe, das ist zum Beispiel auch was, was immer Eindruck schindet. Also ich habe eine große Google-Präsentation, also gerade bei, ich habe ja verschiedene Kooperationspakete, aber ne, du hast ja auch schon gesagt, Multiformat, das heißt in Kooperationspaketen ist es auch oft so, dass es halt ein YouTube-Video gibt, dann gibt es vielleicht 1 bis 3 oder mal auch 10 Reels, je nachdem. Es gibt 2 Bild-Posts, es gibt einen Instagram-Post, es gibt einen Blogbeitrag und das will natürlich abgenommen werden und das ist natürlich per E-Mail zu schicken, ist ja völliger Wahnsinn. Und deswegen mache ich Google-Präsentationen, wo du halt das Content-Piece siehst, wo du auch die Videos in der Präsentation abspielen kannst, also die Reels. Und daneben steht dann halt die Copy und der Kunde kann dann in der Präsentation kommentieren, welche Änderungen die Kundin dann gerne hätte. So. Und das ist unfassbar, also auch für mich, ich hatte mal einen sehr komplizierten Kunden, das war auch eine Langzeitkooperation, die Kooperation ist immer noch, mittlerweile zum Glück andere Ansprechpartner, aber wo sehr, sehr viele, die waren auch alle super und alle lieb und ganz toll, aber die Kommunikation war so schwierig von Kundenseite aus, weil es gab, ich glaube, 3 oder 4 Ansprechpartner, die sich ständig gegenseitig off-copy genommen haben in den E-Mails. Und keiner hat mehr durchgesehen, weil es so viele E-Mails gab. Und dachte ich, Leute, wir müssen irgendwie das besser hinkriegen. Dann habe ich halt angefangen mit diesen Präsentationen, wo dann halt auch Links drin sind zu Ordnern, wenn sie halt Nutzungsrechte haben, wo hier findet ihr die Fotos. Und seitdem funktioniert das so Bombe. Und jeder neue Kunde freut sich immer tierisch über diese Präsentation. Und es ist eigentlich so ein einfaches Tool, so eine einfache Sache. Und halt aber so visuell, so übersichtlich und so klar.
Mega Hack auf jeden Fall. Also du, für dich ist es jetzt schon wahrscheinlich so ein bisschen normal, aber ich denke jetzt so, okay, genial, Geistesblitz, ja, richtig.
Genauso mein Media Kit habe ich auch. Mein Media Kit ist auch eine Google-Präsentation. Und wenn irgendwer mein Media Kit haben will, dann schicke ich einfach nur den Link raus. Und da stehen auch Preise drin zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel ja auch was ich früher oder mir öfter kommuniziert wurde, ja, auf gar keinen Fall Preise ins Media Kit, die verhandelst du individuell.
Ja, ja.
Das ist was so lange gebraucht hat und was mir so unangenehm war. Und seitdem ich gesagt habe, nee, ich schreibe meine Preise ins Media Kit, da sind halt 3 Pakete drin, oder 4, glaube ich, XS, S, M, L. Und bei L ist halt alles mit drin, ne? Also ja, YouTube und alles. Und bei XS ist nur eine Story und die anderen dazwischen sind dann so Mischungen daraus. Und dann gibt es halt noch Nutzungsrechte, da steht ein Preis hinten dran. Dieser Preis wird selten genauso gebucht, sondern das ist dann erstmal die Verhandlungsgrundlage. Und der Kunde weiß dann, worauf er sich einlässt. Und vielleicht hat er ja noch was anderes oder eine andere Sache oder so weiter. Aber er sieht dieses Media-Kit, er kann es einordnen und er hat erstmal eine Zahl, wo man sich dran langhangeln kann. Und dann kann man halt sagen, nee, es passt gar nicht. Oder, naja, können wir da nicht vielleicht nochmal oder nehmen wir so. Und das nimmt mir seitdem so viel Aufwand, so viel Zeit. Und die Präsentation ist auch diese eine Präsentation. Ich schicke die nicht als Anhang. Ich schicke den Link zu dieser Präsentation, wo ich natürlich auch alle paar Monate meine Zahlen anpasse, meine Abonnenten anpasse und einmal im Jahr die Preise anpasse. Das heißt, wenn der Kunde nach 2 Jahren sagt, ach ja, da war ja was, ich klicke nochmal drauf, dann hat er die aktuellen Zahlen.
Ja, das ist natürlich gut, ja. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das mit dem Preisthema, ich habe das auch irgendwann so übernommen und überall die Preise einfach rangeschrieben, weil das ist so ein Aufwand, immer diese Abstimmung. Und wie du schon sagst, dieses unangenehme Gefühl, dann Preise sozusagen dann noch nachzureichen. Oder manchmal gibt es ja auch so, also das Problem hast du wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn man eben auch kleinere YouTube-Kanäle hat, die fangen dann auch immer an mit Barter-Deals und sie wollen nichts zahlen. Da kann man ganz gut vorbeugen, indem man einfach direkt seine Preise mitschickt.
Doch, das habe ich aber auch noch ohne Ende. Ja, ja.
Oh Gott, auch noch echt? Ohne Ende. Immer noch?
Ja, ja, klar.
Okay, ja, genau. Also insofern finde ich auch, das ist ein guter Punkt, das gleich von vornherein zu klären. Hier nix Barter-Deal. Übrigens, das sind meine Preise. Und da hast du natürlich recht, dass sich das besser aktualisiert, als wenn man natürlich ein PDF immer schickt. Also noch ein Hack. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Stress. Du hast das vorhin so beiläufig erwähnt. Du hast gesagt, du bist eigentlich selten gestresst. Nun klingt das bei dir aber relativ viel und bunt und auch, ja, tatsächlich einfach auch, es könnte stressig sein, sagen wir mal so. Nun haben wir haben schon mal in einer Podcast-Episode, die verlinke ich nochmal in den Shownotes, auch über das Thema Stress gesprochen. Es gibt ja positiven Stress und negativen Stress. Und du hast ja auch gesagt, du bist eigentlich relativ entspannt, vertraust in dich selbst. Wie bist du da hingekommen? Bist du hast gesagt, gut, es gab lebensverändernde Ereignisse bei dir natürlich, wie der Tod deines Vaters. Aber gab es noch andere Sachen, die dich dazu gebracht haben, dass du wirklich heute die Person bist, die du bist, dass du nämlich relativ entspannt bist und dich eben nicht durch dieses Alltagsding so stressen lässt?
Na, ich bin mir meiner selbst sehr bewusst geworden. Also ich hatte früher immer so einen Geltungsdrang. Ich war schon immer der Paradiesvogel, ich war schon immer bunt und ich hatte schon immer meinen schrägen Humor und habe damit aber Leute genervt. Ich war immer drüber. So. Und ich liebe es, das jetzt einfach ausleben zu können, meine blöden Witze machen zu können und die Leute feiern das so. Und das finde ich halt, also ich bin an sich auch nicht mehr, ich mache nicht jeden Witz so, also privat schon, aber so. Ist auch schon wieder dann auch etwas überlegter so, aber das ist halt, dass diese Bühne zu haben, mich da einfach ausleben zu können und aber auch dafür gefeiert zu werden und auch keine Angst haben zu müssen, mich halt auch mal verletzlich zu zeigen. Also es ist jetzt nicht sonderlich oft so, das klingt jetzt so, als wenn ich nur Fehler mache und nur verletzlich bin, das ist es ja gar nicht. Aber halt auch ehrlich zu sein und zu sagen, ich verzweifle hier gerade, ich habe keinen Bock mehr, ich mache morgen weiter so. Oder halt auch die Community um Wissen zu fragen und so eine Sachen. Und eine Sache, die mir auf jeden Fall hilft, also A, ein Kind zu kriegen, macht halt ganz viel mit einem. Dann ist diese ganze Weltsituation, also ich habe seit ein paar Jahren extrem Weltschmerz. Ich habe wirklich Probleme, mit den ganzen Nachrichten klarzukommen und zu denken, wie geht das weiter? Und in dem Gedankenstrudel bin ich öfter mal drin. Und dann aber mich bewusst in meine Bubble, in mein Leben zurückzuziehen, im Hier und Jetzt zu leben und das zu genießen, welchen Luxus ich habe mit dieser großen Wohnung, mit dem Haus, was wir bauen, mit meiner Familie, wie die alle gerade gesund sind. Und wir uns einfach, man kann in den Supermarkt gehen und ich kann mir einfach alles da kaufen, worauf ich gerade Bock habe. Ich müsste nicht auf den Preis gucken. Und das ist einfach so ein unfassbarer Luxus, den ich also wirklich sehr bewusst lebe. Und das also einfach sehr, sehr viel Dankbarkeit und Glück, wirklich. Also ich bin wirklich glücklich. Ich bin aktiv glücklich, so jeden Tag. Und mir aber auch Ausgleich zu schaffen, also das fällt mir halt manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe ja diese Content-Planungstabelle, aber ich habe natürlich keine Privatleben-Planungstabelle. Und die bräuchte es aber, damit eben der Teil nicht verdrängt wird. Und das, was ich da mache, was auch nicht immer gut funktioniert, aber ist halt Termine machen. Urlaub bewusst planen. Ich fahre jetzt dann und dann 2 Wochen weg. Ich gehe jetzt am Freitag mit einer Freundin, den Termin haben wir auch seit Monaten, am Freitagabend um 17 Uhr treffe ich mich mit einer Freundin und wir gehen ins Spa. So, und das halt nicht so, ja, lass mal irgendwann treffen, sondern okay, lass uns jetzt einen Termin machen, auch wenn der erst in 3 Monaten ist. Genauso wie mit dem Sport. Ich habe jetzt einen Personal Trainer. Ich habe also einen Termin im Kalender jede Woche. Seitdem funktioniert das, dass ich auch jede Woche zum Sport gehe. So. Und auch zu Hause weitermache, weil ich natürlich nicht jede Woche schlechter werden will. Weil ich jemanden präsentieren muss hier. Ich kann jetzt heute noch mehr Gewicht. So. Und dieses mit diesem Termin, also halt auch mal mit dem Kleinen halt auch bewusst Sachen zu buchen, also hier gibt es so, ich weiß nicht, ob du das Fez kennst, da sind öfter mal Veranstaltungen und so, und dann halt wirklich Sachen zu buchen, so Tagessachen, damit man halt einen Termin hat, um sich wirklich rauszunehmen. Und in diesem Termin, oder jetzt auch mit meinem Mann, wir gehen halt jetzt wieder öfter, wir waren früher ständig auf Konzerten, das fängt jetzt halt auch wieder an, dass wir mehr auf Konzerte gehen, der Kleine wird an Oma verkauft, so. Und da hat man ja halt auch wirklich diese Termine, weil sich das spontane Freimachen, das spontane Entspannen mir schwerfällt, aber mit terminierter Entspannung quasi funktioniert das gut. So, und dann habe ich auch
so
in dem Moment.
Vorplanen kannst.
Genau, und in dem Moment kann ich dann aber auch voll und ganz in dem Moment sein und bin dann auch nicht im Kopf bei der Arbeit. Es sei denn, zum Beispiel auf dem Hinweg, die S-Bahn geht kaputt, man wartet, zack, Handy raus, was kann ich noch planen? So, dann ist klar, bin ich, oder auch generell auf Arbeit, also auf Wegen bin ich halt auch immer in der Arbeit mit dem Kopf so. Oder zum Beispiel, ich laufe zur Kita 2 Kilometer. Dieses Laufen tut mir körperlich wahnsinnig gut. Und im Kopf habe ich endlich mal Zeit, richtig gut zu brainstormen. Also wenn ich weiß, ich muss noch eine komplizierte Idee für irgendein DIY zu entwickeln, dann lege ich mir diese Zeit dafür auf diesen Lauf zur Kita und habe dann, weil ich kann nicht online nachgucken, bin abgelenkt und bin dann wieder auf irgendeiner Stoffseite, wo ich schöne bunte Stoffe sehe, sondern habe halt nur diesen Lauf, habe Musik auf den Ohren und kann wirklich im Gedankenkarussell, ich kenne den Weg in- und auswendig und kann diese Sachen durchdenken und habe da die besten Ideen. Also mir das halt wirklich zu gucken, was funktioniert für mich am besten, wo lege ich mir welche Zeit hin. Und das nimmt für mich viel Stress raus, so,
ja,
um auf die Ursprungsfrage zu kommen.
Gutes Rezept. Wir sind jetzt gerade bei deinem Kind, es geht jetzt in die Kita, ist ja auch 2019 geboren, also jetzt schon ein bisschen älter. Aber du hast ja die ganze Zeit ja das auch gehabt. Dein ganzes Business lebt ja nun schon eine ganze Weile so, wie du es hast. Du bist auch immer stärker gewachsen. Also du hast ja die letzten Jahre auch krass viel Wachstum generiert. Und das auch in der Zeit, wo dein Kind ja auch klein war. Ja. Und vielleicht auch noch ein bisschen anfälliger, was die Kita-Keime angeht. Was würdest du jetzt Müttern wie mir raten, die jetzt mittendrin stecken noch in diesen, wir nehmen alles mit, wie hast du es geschafft, dich davon nicht komplett aus dem Konzept bringen zu lassen? Wie bist du mit sowas umgegangen? So unvorhergesehene, und die gibt es ja heute auch noch, aber vielleicht nicht mehr in der Fülle,
ja,
wo so Momente auf dich einprasseln, die du einfach nicht steuern kannst. Was machst du denn damit?
Also zum einen muss man sagen, dass wir in einer wirklich coolen Beziehung leben. Also ich habe halt in den ganzen 10 Jahren habe ich im Prinzip einen Tag nicht gearbeitet. Das war der Tag der Geburt. Oder der Tag vor der Geburt, weil ich da im Prinzip den ganzen Tag in den Wehen lag und den nächsten Tag an das Kind so. Aber mein Mann hat ein halbes Jahr, ich glaube sogar ein ganzes Jahr letztendlich, Elternzeit gehabt. Also der war einfach zu Hause, vom Arbeitgeber auch. Also wir hatten ein halbes Jahr, glaube ich, Elternzeit und dann hat er nochmal ein halbes Jahr vom Arbeitgeber voll bezahlt drauf bekommen.
Es war auf jeden Fall ein krasser Support.
Es war auf jeden Fall sozusagen ein krasser Support, genau. Und er hat halt immer den Kleinen genommen und ich habe halt dann hier nebenbei gearbeitet. Ich habe beim Stillen ganz viel gearbeitet. Also ich habe halt immer geguckt, wie ich die Arbeit den Lebensumständen halt anpassen kann, ohne Druck, ohne Zwang. Also deswegen genieße ich das ja auch so, dieses Zuhausearbeiten. Hätte ich ein Büro, würde das wieder anders aussehen, wäre das schwieriger. Aber ihn halt hier dann immer mitlaufen zu lassen. Jetzt muss ich auch sagen, ist der Kleine, sie beschäftigt sich wahnsinnig viel und gern auch alleine. Er fragt manchmal, wenn wir abends zu dritt auf der Couch sitzen, so, Mama, können wir ins Nähzimmer gehen? Weil er das liebt. Er hat hier so eine kleine Kuschelecke. Er liebt es, da zu chillen, ein bisschen Medienzeit oder er nimmt sich hier Lego mit rein oder sonst was. Also er hat auch ganz oft hier Spielsachen mit drin. Er liebt einfach dieses, also er sieht es als Exklusivzeit, wenn ich hier nähe oder am Rechner bin und wir quatschen nebenbei und er macht da seins und ich mache hier meins. Und ich hatte das Gleiche mit meiner Mama. Die hat früher auch ganz viel genäht. Die hat so im Osten damals so eine krassen, sehr avantgardistischen Modenshows gemacht und die haben dafür ihr Zeug alles selber genäht und ich kann mich genau daran erinnern, dass sie da gesessen hat und genäht und ich habe was gemalt und das war für mich auch eine richtig coole Exklusivzeit so. Also Exklusivzeit muss nicht immer bedeuten, dass du mit deinem Kind zusammen hier, ich ein Auto, du ein Auto, sondern auch also zu gucken, was für das Kind okay ist. Und wir haben uns da halt auch viel frei gemacht von was andere denken. So. Also wenn der dann immer daneben sitzt und gar nichts macht, ist ja, aber er fragt ja exklusiv danach, also explizit danach. So genau, und ansonsten ist es halt wirklich so, dass mein Mann sehr, sehr viel auch übernimmt, auch gerade in der Anfangszeit, ihn sehr, sehr viel getragen hat. Der Kleine hat sehr viel Körperkontakt gebraucht, als er ganz klein war. Und was der mit ihm in der Trage hier rum ist, das war unfassbar. Also genau. Und dann halt immer zu gucken, wirklich die Arbeit, also das ist ja bei mir das Coole, ich kann ja wirklich auch die Inhalte meiner Arbeit, das kann ja nur nicht jeder, auf die Lebensphasen anpassen. Also dann halt Babykleidung zu nähen oder halt eine Kooperation mit einem Babybrei-Maschinenhersteller zu machen und so eine Sache. Ja. Also was halt auch wirklich, ich bin unfassbar dankbar dafür, weil mir ist so bewusst, dass das halt nicht alltäglich ist, dass es überhaupt nicht jede Mama machen kann. Aber halt zu schauen, wie man vielleicht trotzdem das Ganze irgendwie unterbringen kann. Es kommt natürlich dann halt auch immer darauf an, was man joblich macht, aber wo man vielleicht den Fokus auch umswitchen kann. Und gerade wenn man Social-Media-mäßig arbeitet, Community-mäßig arbeitet, dann sind das auch oft Themen, je nach Zielgruppe natürlich, aber meine Zielgruppe ist zu 90% weiblich, die Leute interessiert. So. Und dann kann man das halt auch gut mitnehmen und verwursten. Also verwursten ist bei mir sowieso ein großes Thema. Ne? Das ist ja auch dieses Multiformat-Ding. Also ich habe zum Beispiel halt auch so Strategien entwickelt, dass ich überlegt habe, welche Formate kann ich entwickeln, die mir helfen. Das war tatsächlich, dass es auch in der Zeit war, wo dann halt viel, oder wo gerade auf Instagram Bewegtbild losging. Und ich hatte aber schon für Pinterest ganz viel Bewegtbild gemacht und für Facebook damals. Facebook mache ich nicht mehr. Aber ich habe dann halt den ganzen Kram recycelt und dann halt auf Instagram gepostet. Und dann hatte ich halt erstmal die 5 Jahre Vorlauf, den ich halt quasi posten konnte, weil ich ja schon immer Video mache. Und hatte dann auch erstmal, musste dann halt nicht viel produzieren für Instagram, weil ich da noch so viel Material hatte, was ich erstmal posten konnte. Und dann halt auch Formate zu entwickeln in der Zeit, die mir halt helfen. Also so Sachen wie halt Laber-Formate, also wo ich halt wirklich auch über mich gesprochen habe, über Zeitmanagement gesprochen habe, was halt relativ schnell gedreht ist im Vergleich zu, ich nähe eine Jacke, was halt viel länger braucht. Oder halt solche Content-Recycling-Formate, wie ich stelle euch heute 10 Rucksackschnittmuster von mir vor und habe die einfach nur aufgezählt. Und die Videos dazu waren unten verlinkt. Also so dann halt zu überlegen, was kann ich für Content entwickeln, welcher Content geht einfach, schnell und funktioniert aber gut, weil es ist tatsächlich auch häufiger so, dass der Content, der besonders schnell produziert ist, besonders gut ankommt. So. Yeah. Nicht immer natürlich, ne? Also es muss schon irgendein Mehrwert mit dabei sein, aber dann halt auch gerade, wenn es stressig wird, wenn absehbar ist, dass man in nächster Zeit wenig Zeit hat, sich dann mal bewusst die Zeit für die Planung zu nehmen, weil da kommt dann die Zeit her, zu sagen, ich nehme mir heute den ganzen Tag Zeit, in den Lücken, die ich habe, darüber nachzudenken, welche Content Pieces kann ich eigentlich produzieren, die einfach und schnell gehen, was kann ich vielleicht recyceln, anstatt einfach nur die Zeit zu nutzen und einfach loszufilmen und loszumachen und dann aber viele lange Projekte zu machen, anstatt sich einmal die Zeit zu nehmen für die Planung und das dann zu produzieren. Also ich habe früher auch, wenn ich Videos produziert habe, ich habe dann nebenbei das eingesprochen, das hat viel zu lange gedauert. Ich habe Intros gedreht, ich hatte einfach mich vor die Kamera gesetzt und angefangen, diese Intros und Outros für die Videos zu drehen, ohne mir vorher Gedanken darüber zu machen. Ich schreibe immer Skripte jetzt. Es gibt immer Skripte und es ist so viel schneller seitdem. Und ich habe alles drin an Informationen, ich muss nicht nachträglich nochmal irgendwas drehen. Und sich da wirklich vor der Produktion, also je mehr Druck, je näher die Deadline dran ist, desto wichtiger ist, vorher gut planen, dann brauchst du hinterher weniger Zeit. Du hast weniger Videomaterial, du musst weniger schneiden, du sitzt da kürzer. Und da einfach kurz zu sagen, ich zoome mal kurz raus, ich nehme mal ganz kurz den Druck raus, schreibe mir das jetzt auf und danach habe ich einen Plan und starte mit dem durch. Und das aber auch vielleicht in solchen Phasen machen, wie Baby ist klein, zu wissen, okay, ich habe vielleicht 1, 2 Content Pieces auf Heide, dass wenn der Kleine krank wird, dann haue ich die raus. Oder halt auch einfach dann, das darf natürlich nicht ständig sein so, aber zu sagen, heute mal kein Video, ist auch völlig okay. Und das nimmt einem die Community auch nicht krumm und das nimmt auch einem der Algorithmus nicht krumm. Natürlich, wenn man jetzt ein halbes Jahr nicht postet und so weiter, dann ist es manchmal schwierig, obwohl ich auch von vielen gehört habe, die eine komplette Pause machen, dass der Wiedereinstieg nicht schlimm ist.
Es dauert eine Weile, bis der Kanal wieder hochkommt, aber ja, also kann man machen.
Genau, also das ist halt einfach, also ich hatte zum Beispiel auch die Anfangszeit, ich hatte ganz viele Videos vorgedreht am Ende der Schwangerschaft für die Zeit, wenn das Baby da ist. Ja. Die waren halt noch nicht geschnitten überwiegend, also einen Schnitt habe ich halt meistens dann erst gemacht, aber die waren halt schon mal gedreht. So. Und da aber auch zu sagen, okay, ich gucke mal, wie viel ich schaffe und den Content, den ich dann habe, auf die Zeit, die ich brauchen werde, aufzuteilen und so. Also das ist sowieso, ne, du hast jetzt heute mal Zeit, 3 Videos zu drehen, dann poste ich nicht heute Morgen und übermorgen, sondern ich poste diese Woche, nächste Woche und übernächste Woche. Also zu gucken, dass du dann halt dir durch, wenn du mal Zeit hast und viel schaffst, das nicht alles raushauen, alles rausballern und dann wieder im Hier und Jetzt lebst, sondern halt immer versuchst, ein bisschen vorauszudenken.
Nun sind das ja sehr viele unterschiedliche Aufgaben, die du einfach hast, ja, also von der Abwicklung erstmal so eine Kooperation zu managen, mit denen eben zu reden, was wollt ihr genau, das ist ja ein ganz anderes Ding, als wenn man jetzt dreht oder wenn man schneidet oder wenn man eben versucht, kreativ zu denken. Ist es auch das, was dich quasi so begeistert daran, diese Abwechslung? Weil für mich ist es häufig auch schwierig, immer diesen Wechsel zwischen diesen verschiedenen Aufgaben zu haben, weil ich dann länger brauche, um mich wieder an diese andere Aufgabe so ein bisschen da reinzufinden. Bei dir wirkt es so ein bisschen so, als ob du diese Abwechslung auch brauchst, damit es eben besonders spaßig für dich bleibt. So
nach dem Motto. Nee, ich liebe das schon. Also auch dieses, manchmal muss ich mich in eine neue Maschine reinfuchsen, manchmal brauche ich eine neue Kamera, manchmal muss ich mich in dies, das reinfuchsen, dann kann ich aber wieder ein Comedy-Video machen oder ich kann halt nach lustiger Musik suchen, wo ich ja eigentlich herkomme, die halt dieses Comedy-Format am besten unterstützt oder so Recherchen mache ich halt auch super gerne. Also da muss ich immer mich ein bisschen zusammenreißen, so Materialplanung. Also wenn ich was bestellen muss und so, ich bestelle meistens viel zu viel und brauche auch viel zu lange, um halt Projekte zu planen. Aber dafür, ne, hatte ich ja eben schon gesagt, dafür sind sie perfekt geplant und ich habe dann bei der Umsetzung nicht, dass ich danach dabei noch, wie es früher war, wie es im Hobby war, dass man bei der Umsetzung überlegt, wie man es macht, sondern das steht vorher fest. So, und das ist dann, und dann kann ich halt bei der Umsetzung das einfach laufen lassen. So. Aber ja, diese verschiedenen Aufgaben, das ist schon was, was ich sehr mag und auch sehr wertschätze. Und ja, so auch entsprechend in die verschiedenen Lebenslagen einbauen kann. Ne? Also gerade, weiß ich nicht, wenn ich auf der Couch sitze, dann kann ich halt, also ich gucke zum Beispiel, ich prokrastiniere fast nicht. Ich gucke kein Fernsehen, ich gucke Nachrichten. Aber selten gucke ich wirklich Nachrichten. Also es sei denn, ich esse dabei, sonst heißt es halt eigentlich immer der Rechner vor der Nase und ich mache nebenbei Grafik zum Beispiel, weil das kann ich machen und kann bei den Nachrichten zuhören. Wenn ich nähe, läuft halt Podcast oder YouTube, dass ich halt up to date bin, was machen die anderen Creator. Also das ist immer gleichzeitig, aber es ist selten, dass ich halt nur YouTube gucke oder so. Also Instagram schon, dass man da mal hängen bleibt, gerade an den Reels und so weiter. Aber ja, ansonsten versuche ich das alles irgendwie immer gleichzeitig zu machen.
Also nicht prokrastinieren klingt nach einer Traumvorstellung von mir. Beneidenswert.
Ich prokrastiniere auch nicht gar nicht, aber was ich zum Beispiel, wo ich null anfällig bin für, ist es Handyspiele. So, ist für mich, also generell auch Computerspiele und so. Da bin ich nach 2 Minuten, ich so, ja, ist nett, habe ich verstanden, aber ich muss jetzt weitermachen. So, das ist für mich eine absolute Lebenszeitverschwendung. Ich finde es auch okay, wenn andere das machen, aber es ist was, was ich null verstehe. So, früher auch. Früher habe ich die Sims gespielt, wie eine Blöde. So, Eltern gute Nacht gelegt, hingelegt und dann geguckt, wenn die Eltern schlafen waren, Licht wieder an, zack, Sims weiter gespielt. So. Ja. Aber da bin ich null anfällig für. Und ich habe früher vor dem Kind mit meinem Mann auch Serien geguckt, da würde ich auch gerne wieder hin, aber das ist bei mir tatsächlich so, also entweder muss ich nebenbei noch was machen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, häkel nebenbei noch irgendwas oder so, habe ich jetzt auch ewig nicht mehr gemacht, oder ich schlafe ein. Weil der Körper dann sagt, oh, sie hat Ruhe, na dann, Augen zu, los geht's, lass mal schlafen. So.
Wie erklärst du denn deinem Kind, was du da genau machst und wie gehst du damit um, wenn ihr auf der Straße angesprochen werdet und du erkannt wirst, weil das wird dir ja auch ab und zu mal passieren.
Also, dass der Kleine mich zum Beispiel fragt, was ich mache beruflich oder so, kam jetzt noch nicht vor. Ich weiß auch nicht, ob er das woanders mal erklären musste. Aber es ist schon so, dass er bestimmte Sachen mit mir verbindet. Also zum Beispiel waren wir vorletzte Woche in Dänemark am Legoland oder am Lego-Haus besser gesagt. Und da konnte man so Figuren von sich selber bauen. Und da hat man auch so witzige, ich finde es auch unfassbar, wie so kindliche Kreativität, wie frei die einfach ist. Ne? Also ich suche halt nach, okay, ich brauche was Lilanes, ich brauche was Mintfarbenes. Ich war so voll in meinen Schubladen drin. Und er so, cool, eine Flamme, die stecke ich mir auf den Kopf. Und es war so, ja geil. Also das ist ja einfach noch viel sinnbildlicher für, ich kann alles und es kommt alles aus meinem Kopf und so. Und ich fand es einfach so cool. Und dann war er aber irgendwann, hat er eine Kamera gefunden und sagt, hier Mama, eine Kamera. Und dann hat er noch eine Schere gefunden, die er mir zugewiesen hat. Also er hat schon auch bestimmte Sachen, wo er weiß, das mache ich, aber ich glaube, er kann das nicht so richtig greifen. Also er guckt zum Beispiel auch gerne YouTube, aber bei YouTube Kids bin ich jetzt nicht mit meinem Kanal freigeschaltet. Das heißt, er sieht mich da nicht, aber er findet das schon witzig, wenn ich ihm dann irgendwie zeige, dass auch die Mama da auf YouTube ist so.
Ja.
Aber ich glaube, also dieses Ganze, was willst du mal werden und so, ist bei ihm irgendwie gar nicht so Thema.
Ja.
Dadurch, dass wir aber auch beide von zu Hause arbeiten und immer da sind.
Aber er sieht dich doch auch ins Handy sprechen und Storys drehen und er fragt ja da nicht, was du da eigentlich machst.
Nö, weil es ja schon immer so war.
Ist für ihn so normal.
Ist halt so, genau, ja, das ist halt so. Also A, kann er dann halt ja auch immer mit dabei sein und so, dann ist halt so, früher musste ich ihn dann immer rausschicken, wenn ich bestimmte Aufnahmen gemacht habe. Ich habe mir irgendwann beigebracht, ich so, pass auf, du kannst drinnen bleiben, du musst aber ganz leise sein. Und das kann er mittlerweile richtig gut, weil einmal hat er extra dann immer noch irgendwelche Geräusche gemacht, dann ist er hier hochkant rausgeflogen. Ja, und seitdem sitzt er dann, so willst du drin bleiben oder willst du rausgehen und normal weiterspielen, dann drinnen bleiben. Also manchmal geht er dann auch raus. Ja. Aber wenn ich so Tonaufnahmen mache, dann sage ich immer so, Aufnahme läuft und sitzt er da und wartet. Also er spielt dann auch weiter und so, aber er ist super leise, bis ich ihm dann sage, okay, kannst wieder laut sein. So. Also da passt er sich halt auch super an. Und dann hattest du ja noch gefragt, wie es ist mit dem Erkanntwerden. Also das ist ja das Gute bei mir, dass ich in einer absoluten Nische bin und halt relativ selten erkannt werde. Also es kommt schon mal vor, aber also der Vorteil der Nische ist halt unfassbar groß. Die Leute sind halt, ich habe keine Hater, so. Die Leute sind unfassbar lieb. Das ist auch so auf Events, wenn man die Community trifft, das ist unfassbar, was da für eine Liebe ist und so Support untereinander. Es sind ja überwiegend Frauen, die sich halt wirklich alle unterstützen, die sagen, boah, das hast du selbst gelebt, wie cool, welcher Schnitt ist das, das musst du dir mal zeigen und so. Also und auch unter uns Content-Creatern im DIY-Bereich und auch gerade im Nähen, es gibt keine Rivalität so. Also das ist halt, es ist halt wirklich, wir arbeiten zusammen, wir schreiben uns ständig, es sind wirklich Freundschaften zwischen uns. Und es ist auch so, dass wir dann gegenseitig, gerade wenn wir die gleichen Kooperationen haben, dass wir dann uns untereinander absprechen, pass auf, was machst du mit deinem Kooperationspartner und wann, damit wir nicht die gleichen Sachen haben. Weil gerade auch im DIY-Bereich die Brands ja im Marketing oder im Social-Media-Marketing so ein bisschen hinterherhinken und dann halt oft sagen, okay, jetzt ist die und die Kampagne und wir machen alle Influencer gleichzeitig, was aber nichts bringt, weil wir alle die gleiche Zielgruppe haben. Deswegen gucken wir halt schon untereinander, dass wir an verschiedenen Tagen posten oder verschiedene Inhalte haben. Und uns da halt auch schon, und jetzt keiner irgendwie das Gefühl hat, man nimmt sich gegenseitig die Sahne von der Torte, sondern dass das halt, also das ist halt wirklich wahnsinnig cool, dieses Zusammenarbeiten und Miteinander. Und das ist halt auch in der Community sichtbar. Das heißt, wenn ich Leute treffe, ist das halt auch immer positiv und selten aufdringlich. Also ich habe jetzt hier im Kiez auch schon öfter mal, auch wenn ich mit dem Kleinen unterwegs war, irgendwie wen getroffen und dann war das halt immer ein netter Schnack. Man hatte irgendwie gleich immer was, worüber man reden konnte. Aber es ist auch nicht ständig. Also wenn ich im Stoffladen bin, dann ist es so, da werde ich öfter mal erkannt, aber so in der freien Wildbahn ist es eher selten. So, manchmal kriege ich so Blicke mit und dann wird dann halt nichts gesagt, das ist aber auch okay so. Ja, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie meide oder irgendwie so, also das sind eigentlich immer nette Begegnungen.
Ja, aber ja. Da wundert sich dein Sohn auch nicht, dass du dann angequatscht wirst von Wildfremden. Der denkt, du hast einfach eine Freundin getroffen.
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja, es ist spannend, wann der Punkt kommt, dass er vielleicht realisiert, okay, die Mama macht irgendwas Special.
Aber ich muss sagen, ich hatte auch Eltern, die anders waren und ich habe das in den späten 20ern gerafft. Also okay. Ich habe das nicht als Kind nicht mitbekommen. Also mein Vater war Musiker und im Osten auch relativ bekannt und jetzt nicht so, dass die anderen Mitschüler ihn kennen, aber die Lehrer kannten ihn alle und auch mein Opa, der bei einer relativ bekannten Ostband spielt, kannten alle. Und das war für mich so, okay, ja, ist aber es war ja schon immer so. Ich war eigentlich immer, als ich klein war, ich immer Tochter von. Ja, hast du gehört, das ist die Tochter von dem und dem, ne, so. Aber halt von einem Kreativen, jetzt nicht von einem Reichen oder irgendwas, gibt's ja auch nochmal so Tochter von, aber sondern ich war die Tochter von jemandem, der bekannt war, so. Und meine Mutter war halt auch immer, die hat jetzt eine Schauspielagentur, die hat vorher im Synchron gearbeitet, als Aufnahmeleiterin und ganz früher halt diese Modenschau und immer im Kulturbereich, also auch schon immer sehr kreativ. Meine Oma hat ganz viel genäht. Das ist so, also das, und meine ganze Familie väterlicherseits sind alles Musiker. Das heißt, für mich war das nie was Besonderes. Und ich habe auch mit 15, 16 habe ich angefangen, analog zu fotografieren. Das hat mir mein Papa beigebracht und bin halt immer mit so einer analogen Kamera rumgelaufen, was ja damals auch schon so ein bisschen special war. Ich habe das als solches nicht wahrgenommen. Ich habe mit 14 einen Musikmischer bekommen. Ich habe die halbe Schule durchproduziert. Die hatten alle ihre Maxi-CDs. Die haben mir gesagt, welchen Song sie haben wollen. Sind eine Woche später zu mir, haben den eingesungen und hatten dann ihre Maxi-CD. So. Und ich habe das alles nicht so wahrgenommen, als ich bin ein ganz schön bunter Hund. Sondern für mich war das einfach so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Kleine das halt auch so, na, das ist halt einfach so. Also natürlich war ich auch bei Freunden zu Hause, wo die Eltern halt irgendwie beide Lehrer waren oder halt im Finanzamt gearbeitet haben und ganz andere Sachen gemacht haben. Aber das war halt so, ja, jeder macht halt was ganz anderes. Also das war für mich völlig klar, dass jeder anders ist und ganz andere Sachen macht. Deswegen war halt nichts für mich besonders aufregend so in dem Sinne.
Ja.
Und das hoffe ich einfach, dass der Kleine auch so mit diesem Bewusstsein halt aufwächst, dass jeder was anderes macht und im besten Fall genau das, wo er richtig Bock drauf hat.
Ja, das ist auf jeden Fall was Schönes, was ihr eben mitgibt, glaube ich, ja.
Ja.
Ich würde gerne zum Abschluss noch 10 Fragen an dich stellen. Die stelle ich immer jeder Gästin. Entweder oder Fragen sind es. Einfach ganz schnell, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Und es geht los. Frage Nummer 1. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig. Obwohl ich nie selbstständig sein wollte. Früher.
Analog oder Digitalplan?
Makro, digital, mikro, analog.
E-Mail oder Telefon?
E-Mail.
Nachtigall oder Lerche?
Nachtigall. Eule.
Stimmt, hätte ich bei dir fragen. Virtuell oder vor Ort?
Puh, vor Ort.
Mhm. Hausschuhe oder Socken?
Socken.
Instagram oder YouTube?
Sau schwierig. 50-50, kann ich nicht. Kann ich sagen.
Auto oder Bahn? Ihr habt gar kein Auto, oder?
Wir haben ein Auto.
Habt ihr ein Auto? Oh, ihr habt ein Auto, ja. Doch. Stimmt, ihr genau. habt ja ein, das, dann nimmst du auch immer ein bisschen mit, dieses
genau, E-Auto, also privat, ja. Privatauto, genau, beruflich Bahn. Mhm. Wenn der Kleine ein bisschen größer ist, dann beides Bahn, genau, und viel zu Fuß. Mhm. Ich habe keinen Führerschein, so. Wir haben ein Auto, aber ich habe keinen Führerschein.
Ach, guck, das trifft man ja auch selten. Aber ja, na gut, dann ist klar, was los ist. Okay, und letzte Frage ist, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Kinderspielplatz.
Ja.
Ja.
Siehst du? Haben wir auch mal wieder jemanden, der das zur Auswahl, der das nimmt. Ab und zu gibt es mal welche, die auch sagen, ja, Indoor-Spielplatz, genau.
Ja, doch.
Das ist natürlich bei euch wahrscheinlich auch ein bisschen näher dran und macht ihr dann wahrscheinlich auch häufiger, wenn man halt in der Stadt eher wohnt, ne?
Ja, man wird halt auch nicht so dreckig und
also, stimmt, das hat so, auch Vorzüge.
Also ich glaube, der Kleine mag einfach aktuell zumindest Indoor-Spielplätze mehr als Bauernhof. Mhm. Da ist er dann mehr, ja. Da ist er schneller gelangweilt, ja. So.
Ich danke dir sehr, liebe Nastja. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du die Einblicke geteilt hast und uns auch viele praktische Hacks hier mitgegeben hast. Ein paar werde ich auch umsetzen, auf jeden
Fall.
Ja,
sehr gerne.
Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit allem, was du anfäst und bis bald.
Ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Toller Podcast. Ich habe mir auch jetzt noch mal ein paar Folgen angeguckt, noch mal einiges gelernt. Ich hatte jetzt dieses, das war jetzt, glaube ich, kein Podcast, aber ein Video angeguckt, wo du diese 10 verschiedenen Tools besprichst, also das meiste davon nutze ich halt auch. Ich habe jetzt seit gestern einen Chat mit mir selbst.
Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, ja.
Genau, genau. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass wir uns ja bei einem Bullet Journal Event quasi kennengelernt haben.
So. Ja. Das haben wir gar nicht hier, stimmt, das haben wir gar nicht geteilt. Das ist schon eine ganze Weile her.
Ja.
Ich glaube 2017 war das.
Das kann sein, ja. Ja. Das war, wo ich mich gerade selbstständig gemacht habe.
Ja. Also sehr, sehr lange sind wir schon in der gleichen oder beobachten wir uns schon und es ist umso schöner, dass wir heute endlich wieder Gelegenheit hatten zu plaudern.
Das stimmt. Ganz lieben Dank und wir bleiben in Kontakt.
Genau. Mamas Werkzeugkiste. Wie immer gibt es natürlich bei Mamas Werkzeugkiste jetzt wieder eine praktische Tool-Empfehlung und die ist wirklich praktisch. Und zwar empfehle ich Opus Pro für die Erstellung von Kurzvideos aus den YouTube-Videos. Also wenn man lange Videos hat, daraus eben mit KI Kurzvideos zu schneiden, das ist super praktisch und Opus Pro ist dafür genau gemacht. Ich nutze dieses Tool, ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung aus Überzeugung. Ich finde das Tool sehr praktisch. Das funktioniert vor allem dann sehr gut, wenn man eben so Interview-Podcasts und ja, Videos hat, wo man einfach hintereinander weg spricht. Wenn man sehr aufwendig geschnittene Videos hat, dann hat das Programm oder die App Probleme damit. Denn die schneidet nicht an manchen Stellen was raus und fügt es dann zusammen, sondern sie schneidet ganze Clips eben raus. Und deshalb muss man eben daran denken, dass das jetzt kein fancy Clip ist, der so verschiedene Stilblüten rausgreift, sondern der ist halt einfach das, was man gesagt hat, sozusagen in einem kleinen Ausschnitt. Man kann das natürlich auch anders machen. Also ich nutze mittlerweile Opus Pro auch als Basis, um mir quasi die Kurzfilme schneiden zu lassen. Das Schöne ist, dass die direkt untertitelt werden und das alles schon erledigt ist. Ich kann dann auch direkt ein Format schon festlegen, dass immer so ein Splitscreen entsteht, kann mein Logo schon einfügen und so. Also das ist ziemlich genial. Aber wenn ich diese ganzen Kurzclips dann habe, also der schlägt mir dann meistens so 20 bis 40 Stück pro Video vor, dann nehme ich die wiederum zu Canva und schneide daraus so Videos, wo wirklich dann die knackigen Aussagen hintereinander weggeschnitten sind. Das finde ich ziemlich praktisch, denn mit der KI habe ich bei Opus sozusagen schon ein paar Sachen einfach vorgeschnitten, wo ich einfach weiß, okay, das war interessant und das kann ich dann nochmal komprimieren und dann eben in einem sehr, sehr kurzen, schnittigen Video nochmal zusammenfassen. Also für mich die perfekte Lösung. Wenn du schon immer auf der Suche nach so einem Tool warst, dann guck dir Opus Pro, opus.pro, verlinke ich auch in den Shownotes, wie gesagt, unbezahlte Werbung, dann schau dir das unbedingt mal an. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.